Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Verflucht, verfolgt und versendet. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, und alle Genre-Freundinnen und Freunde da draußen. Herzlich willkommen zur vielleicht kürzesten Ausgabe aller Zeiten hier in diesem kleinen Podcast. Und da hört ihr ihn schon hämisch lachen, weil er weiß, das wird niemals passieren, aber wir versuchen es, denn wir haben ein bisschen Zeitdruck. Mein sehr geschätzter Kollege Tino Hahn, wie geht es Ihnen?
Hallo, ja, gut geht's mir. Wie immer, wenn ich dich sehe und wir Podcasts aufnehmen und du deinen Insider-Gag abziehst, beziehungsweise ja schon gar kein Insider-Gag mehr. Was ist es denn? Eine selbst nicht erfüllende Prophezeiung?
Ja, du. Weiß ich nicht. Es ist immer wieder ein festes Vorhaben. Nicht, dass ich das irgendwie aus Böswilligkeit mache oder weil ich mich hier vor der Arbeit drücken möchte oder sonst irgendwas. Aber wir haben leider, wir müssen es halt einmal sagen, es ist ein bisschen holprig gewesen wieder in letzter Zeit. Entschuldigung auch dafür, dass die letzte Woche ausgefallen ist, weil wir beide dann verpeilt haben, dass André, oder beziehungsweise wir beide haben es verpeilt, rechtzeitig noch was aufzunehmen, bevor André in seinen wohlverdienten Urlaub fährt. Und dadurch ist natürlich wieder so eine kleine Kettenreaktion gekommen. Hinzu kommt, ich glaube, ich kann es hier so sagen, mein Sohn hat sich den Ellbogen gebrochen und das hat meine Woche wirklich sehr auseinandergerissen und sehr durcheinander gebracht. Also war es auch wieder ein bisschen schwierig, wie man alles unter einen Hut kriegt, was man so an in der Woche erledigen muss. Und wenn dann sowas dazukommt mit so zwei Krankenhausaufenthalten von jeweils, keine Ahnung, 5-6 Stunden. Ja, wie willst du sowas planen? Also wie willst du sowas koordinieren?
Deswegen zeigt euren Kindern nie zu früh Last Kumite.
Ja. Oder schickt sie nicht zu früh in eine Boulderhalle.
Ja, ja.
Das kann auch passieren. Ja. Also, nein. Er hat beim Schulsport leider sich einfach den Ellbogen gebrochen. Und das war jetzt schon ein etwas, ja, doch größerer Zeitaufwand. Hätte ich nicht gedacht. So, ich dachte, okay, man geht da hin, man lässt es machen und dann hat sich die Sache erledigt, aber nein, so einfach war dieser Bruch nicht und dementsprechend müssen wir heute schon wieder ins Krankenhaus. Naja, gut, das soll aber nicht groß euch belasten. Wir wollen euch lieber mit ein paar Informationen zu ein paar Filmen versorgen, die wir schon mal hier thematisiert haben kurz, aber jetzt mal ein bisschen ausführlicher besprechen wollen und ein Kinostart für die Zukunft ist noch mit dabei. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, das ist aber nicht schlimm.
Dafür hat dein Sohn ja genügend im Ellbogen. Entschuldigung.
Nee, es sind Drähte.
Aber weil wir,
es sind
warte, Drähte. Aber weil ich auch noch einen hatte, weil wir keine Folge übers Knie brechen wollten, bloß weil sich jemand den Ellbogen gebrochen hat, hatten wir letzte Woche geskippt, aber sprechen diesmal auch noch über Late Night with the Devil, obwohl der inzwischen schon gestartet ist, aber wir hatten ihn ja eh schon reichlich und wohlwollend erwähnt, aber für die ganz hartnäckigen oder renitenten oder die aus welchen Gründen auch immer die letzten 8 bis 16 Wochen, ich glaube, wir erwähnen ihn schon quasi das ganze Jahr durch, nicht aufgepasst oder gehört haben, folgt hier nochmal Late Night with the Devil.
Genau, ich glaube, Perpetrator hatten wir schon hier und da auch mal thematisiert. Und ja, Following kommt ins Kino.
Und ich glaube, warum Daniel auch immer sagt, es wird die kürzeste Folge aller Zeiten. Ich glaube, wir nehmen immer vorher unabgesprochen so eine Sondierung vor, wie wir wohl denken, wie die andere Person die Filme findet. Und ich glaube, diesmal sind wir so bei 2 Filmen einer Meinung und bei einem Film wird's ein bisschen mehr Diskussion geben. Und ja, ihr dürft euch überraschen lassen, welcher Film wohl der mit den Diskussionen ist. Aber es gibt wahrscheinlich einen relativ klaren Favoriten.
Ja, ich glaube, wir hatten Late Night with the Devil immer nur angesprochen, aber weil wir noch alle nicht den gesehen hatten. Ne? Also ich hatte den halt erst beim Fantasy Filmfest gesehen, weil ich wollte jetzt schon im Kino erleben. Mhm. Und jetzt ist er auch regulär im Kino gestartet, was ich cool finde. Es freut mich für den Film. Zu dieser Kontroverse, ja, ich glaube, ich meiner Ansicht nach schon alles gesagt. Ich finde es auch schade, dass man darauf zurückgegriffen hat. Ich würde aber niemals, sage ich mal, abstreiten oder ich würde, glaube ich, niemals behaupten, dass nicht auch ich schon in Situationen gewesen bin, wo eine gewisse, weiß ich nicht, wo ein gewisser Zeitdruck oder so vielleicht gewisse Automatismen erfordert oder gewisse Hilfsmittel erfordert, die jetzt nicht den gleichen Wert oder den gleichen Aufwand, sag ich mal, beinhalten wie ja die reguläre Art und Weise, sag ich mal so.
Ich finde, da wird auch krass mit 2,5 Maß gemessen. Also ich finde schon, sie hätten beim finalen Release diese paar KI-Bilder nochmal austauschen können, einfach um sich diese Vorwürfe auch nicht länger geben lassen zu müssen. Aber kann sein, dass das aus technischen Gründen auch nicht mehr möglich ist, aber dass dann Teile der Werbekampagne von Civil War auch über KI gemacht werden. Da ist dann aber wieder ein raffinierter und cleverer Einsatz, um irgendwie Diskussionen auszulösen, was alles fingiert ist und was noch Realität ist und was nicht. Aber bei Late Night with the Devil, der auch die ganze Zeit damit spielt, was ist hier echt, was ist nicht echt, da wird es dann nicht so pseudomäßig hochintellektualisiert, dass da KI-Bilder drin sind, sondern es ist ein Riesenangriff gegen alle kreativen Menschen weltweit. Das finde ich immer ein bisschen mit zweierlei Maß messen, weil so ein kleiner Indie Film hat weniger verdient als sowas wie Civil War, wegen KI-Bildern irgendwie kritisiert zu werden oder halt auch irgendwie drin zu sehen, ja klar, es ist scheiße, dass es gemacht wird, aber irgendwie addet es einen bizarren Mehrwert zu einem Film, der von der ersten Sekunde an, das war ja auch so ein bisschen, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass ich das ein bisschen irritiert habe, aber Late Night with the Devil lässt ja von der ersten Sekunde an schon Zweifel aufkommen, sehen wir hier wirklich was Echtes, wie viel ist echt, wie viel kann wirklich Found Footage sein, weil der Film, wie viele Found Footage Filme ja auch ein bisschen diese Challenge hat, dass man sich immer wieder denkt, das kann doch jetzt irgendwie nicht wirklich Found Footage sein. Und ich zu meinem Teil nehme sowas bei dem Genre jedenfalls einfach als gegeben hin. Bei Late Night with the Devil hat das auch noch eine große Faszination für mich gehabt, wie viel hier wirklich fingiert ist, weil wer hat das Tape gefunden, wer hat es veröffentlicht und zu welchem Zweck? Also das spielt ja auch immer noch alles irgendwie da rein.
Ja, ich finde es faszinierend, dass dieser Found-Footage-Aspekt bei doch einigen Leuten wichtiger, sag ich mal, ausgespielt wird oder wichtiger wahrgenommen wird und strenger auch wahrgenommen wird oder dass man sich deutlich mehr daran hält. Ich wollte nur kurz einmal hinzufügen, naja, bei Civil War, den mit dem Einsatz von KI zu hantieren, sage ich jetzt mal, spielt schon ein bisschen in die Thematik des Films. Ne? Also das muss man ja schon wirklich sagen.
Ja, ja.
Bei Late Night with the Devil muss ich sagen, ja, okay, da könnte ich das mit der was ist wahr, was ist nicht, schon irgendwie auch, ja, könnte man.
Ja, also es ist
ein bisschen verargumentiert, aber, ne, also ich sag mal so, von dem zeitlichen Faktor rum, vom gesamten Appeal her, sag ich mal, fügt es sich nicht ganz so gut ein, wie man sich nach bei einem Civil War.
Ja, ja, man muss es sich schon ein bisschen schönreden. Also natürlich finde ich es auch diskutabel, aber es sind jetzt auch 4 Einzelbilder, die halt eigentlich nicht der Rede wert sind und in 5 Jahren auch nicht der Rede wert wären. Jetzt, weil wir noch so am Anfang von sowas stehen, ist es dann auf einmal so ein kleiner Skandal, der so einen Film überlagert, aber ja auch nur in der Bubble. Und ich finde es wichtig, das zu thematisieren. Ich finde aber auch, dass man sich irgendwie dadurch, ja, wie schon gesagt, ein bisschen schönreden kann, weil jeder Found-Footage-Film oder die wenigsten Found-Footage-Filme sind ja wirklich Found-Footage, weil auch Late Night with the Devil ist ja erkennbar geschnitten. Also das wurde ja irgendwann nochmal zusammengestellt. Es ist unklar von wem. Es wird natürlich der Eindruck erweckt, okay, wir sehen hier eine Live-Aufzeichnung, aber es hat ja einen Schnitt. Jemand hat die Szenen zusammengefügt irgendwann. Und das finde ich halt.
Ja, Moment, Moment. Ja. Also wenn es eine Live-Aufzeichnung ist, dann haben die ja eine Live-Regie.
Ja.
Ja. Das heißt, die haben es live on tape gemacht. Das heißt, in der Regie wird ja sowieso hin und her geschnitten bei einer.
Ja, ja, aber es gibt ja auch Szenen, die hinter den Bühnen stattfinden, die Live-Regie nicht reinschneiden würde und die ja auch ab einem bestimmten Punkt erst wusste, oh, okay, vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir das auf Tape gehabt hätten. Also ja. Es ist quasi fingiertes Material hier, was ja schon in der Natur des Mediums einfach liegt. Und Found-Footage-Filme werden ja oft sehr, sehr kritisch beäugt. Das passiert Late Night with the Devil leider und auch Gott sei Dank auch. Aber ich finde, es addet alles so einen Mehrwert darüber, über Künstlichkeit der Bilder, dass man den Bildern nicht trauen darf. Weil im Film sieht man ja auch häufiger Sachen, die passiert sind. Und dann sieht man sie nochmal und dann sind sie nicht passiert oder anders passiert. Also diese Metaebene, wo mit der Konstruiertheit von Bildern gespielt wird, beziehungsweise auch, dass man nicht alles glauben sollte, was man sieht, erst recht nicht im Fernsehen, das schwebt ja über diesem ganzen Film. Und das, finde ich, macht ihn nochmal reizvoller dafür, dass er für mich auch unabhängig unabhängig von dieser Metaebene auch als Horrorfilm und Found-Footage-Film für mich sehr reizvoll war.
Naja, also wir sehen hier quasi das verlorene Tape einer Live-Sendung.
Genau, sag mal, worum es überhaupt geht.
Genau, wir sehen hier quasi das verlorene Tape einer Live-Sendung am Halloween-Abend 1977, Quotenwoche. Im US-Fernsehen ein Millionenpublikum verfolgt das Live-Event, das eine ganze Nation erschüttern wird. Zu Gast ein Medium, ein Magier, eine Expertin für Paranormales und ein junges Mädchen, das von einem Dämon besessen ist. Angesichts des unfassbaren Grauens der Ereignisse wird der Mitschnitt dieses schicksalhaften Abends fast 40 Jahre lang unter Verschluss gehalten. Bis jetzt. Und wir sehen jetzt halt, wie ein Fernsehmoderator nochmal versucht, seine sinkenden Quoten mit eben einer sehr außergewöhnlichen Halloween-Show zu retten. Oder halt ihn, also sich selbst wieder ins Gespräch zu bringen. Und zwischen den eigentlichen Fernsehshow-Bildern sehen wir noch in Schwarz-Weiß, als deutliches Merkmal zur Unterscheidung, sehen wir noch eben Backstage-Aufnahmen, die so ein bisschen auf einzelne Figuren eingehen, aber vor allem den Night Owls, so heißt die Show, den Night Owl-Moderator näher beleuchten. Und da würde ich jetzt mal meinen Ansatz bringen, weshalb ich mich von diesem Found-Footage-Gedanken relativ schnell verabschiedet habe. Also es war für mich eigentlich dieser gesamte Anfang. Wir sehen am Anfang diese Montage und kriegen so ein bisschen Eindruck von der aktuellen Fernsehlandschaft, von eben dem Aufstieg und Fall des Moderators oder eben halt auch der Fernsehshow. Und dann machen die Macher meines Erachtens nach schon den ersten, ich will nicht sagen Fehler, aber sie machen eine Entscheidung, die, glaube ich, vor der viele Filme, Horrorfilmmacher dann irgendwann stehen. Gebe ich dem Zuschauer schon etwas mit an die Hand oder lasse ich es bleiben und lasse es irgendwie wie Kai aus der Kiste irgendwann im Film auftauchen, sodass ich vielleicht riskiere, sodass ich vielleicht Glaubwürdigkeit riskiere oder ja, gebe ich den Leuten jetzt schon direkt ein paar Informationen mit? Und ich finde genau diese Informationen, ja, die haben dann für mich schon so ein bisschen den Fahrplan des Abends geebnet oder ausgebreitet und B, hat mich diese gesamte Montage weg von diesem Found-Footage-Gedanken gebracht. weil, oder beziehungsweise hat mir diesen Found-Footage-Gedanken realisiert, weil das ist, was du vorhin gesagt hast, was bei Found-Footage immer so gerne, was ich auch bei Found-Footage immer so gerne kritisiere. Wer hat das geschnitten? Warum hat derjenige Musik drunter gelegt an bestimmte Stellen? Wie kommt die Kamera überhaupt dazu, oder wie kommen sie überhaupt an das Material, wenn ich doch sehe, dass diese Kamera irgendwo im Nichts verschwindet und so weiter und so fort. Also man stellt die Logik von Found-Footage-Filmen ja sehr oft eben aufgrund der Machbarkeit des gefundenen Footages überhaupt in Frage. Und das war hier bei mir nicht so, denn für mich war das dann, okay, das ist das verschollene Tape einer Fernsehsendung. Das heißt, das hat jemand aus dem Fernsehen aufbereitet. Also es wurde schon im Sinne des Fernsehens aufbereitet.
Ja.
Und demnach muss ich dann einfach auch sagen, nee, da gelten für mich nicht die gleichen strengen Maßstäbe.
Absolut. Also ich habe auch noch mal The Medium geguckt, der ja auch immer Found-Footage-Horror genannt wird, was irgendwie ja auch stimmt. Aber er sieht so gut aus für Found-Footage. Klar, es wird damit gerechtfertigt, dass sie so eine Dokumentation eigentlich drehen. Aber ab einem bestimmten Punkt behält sich der Film ja auch so, wie er es braucht und scheißt ein bisschen so auf diese Found-Footage-Logik, aber das ist ja auch immer, finde ich, ein Zeichen für einen gelungenen, guten Film, wenn einem das Ignorieren gewisser Regeln nicht auffällt oder egal ist und man auch gar nicht da auf die Idee kommt, das zu hinterfragen. Also man sitzt ja meistens vorm Fernseher oder vor der Leinwand und hinterfragt irgendwas, wenn man merkt, der Film hat eigentlich so gecatcht. Also erst dann fängt man an mit so einer Dekonstruktion oder im Nachfeld, aber wenn man während des Schauens nicht die ganze Zeit irgendwie analysiert, sondern einfach beobachtet und Spaß hat und drin ist, ist das, glaube ich, immer ein Zeichen für einen guten Film, gerade bei Genres, die eigentlich gewissen Regeln folgen oder wo man so eine, ja, weiß ich nicht, so eine gewisse Regelerfüllung erwartet. Wobei ich bei sowas ja eh immer recht gnädig bin, aber da hast du später bei Perpetrator mehr.
Ja, ich meine, das ist ja auch das Ding, ne? Wenn du einen Zombie-Film sehen willst, wenn du einen Vampir-Film sehen willst, dann erwartest du gewisse Bestandteile, die irgendwie auf irgendeine Art entweder erfüllt werden oder halt ja auch offensiv gebrochen werden, um mal halt was anderes zu erzählen.
Also auf einmal können Zombies rennen und man, wenn man die ganze Zeit in 28 Days Later sitzt und sich sagt, das ist scheiße, Zombies können nicht rennen, dann ist nicht der Film das Problem, sondern man selber.
Ja, genau. Und was ich nur so ein bisschen schade finde, ist, dass Late Night with the Devil einer dieser Filme ist, wo ich am Anfang denke, geil, wo haben die denn dieses Bildmaterial gefunden? So, und es wirkt schon recht echt oder beziehungsweise es wirkt so echt, dass ich mich direkt nach dem Film gerne mal auf die Suche begeben möchte. Und dann musst du aber feststellen, das haben sie selbst gemacht.
Ja,
was dann halt für mich jetzt hier quasi als Brücke dient für die vielen Referenzen, die in diesem Film stecken. Denn das fand ich tatsächlich einen der Aspekte, der mich am meisten erfreut oder erfrischt hat, oder den ich am erfrischendsten fand. Das waren so diese ganzen Verweise auf diese ganze, wie soll man sagen, der Horrorfundus, aus dem man hier schöpft, ist ein anderer als bei vielen anderen Filmen, die gerne mal in der Vergangenheit auf die 80er-Klassiker und so eingegangen sind oder sich gerne an den 80er-Klassikern zitieren oder rumzitieren. So. Und hier muss ich sagen, das fand ich cool, hier mal wieder so Sachen zu sehen, von denen man halt nicht so wirklich oft mitbekommt, wie zum Beispiel ein Shandor Levay, wie er heißt, also der prominenteste Satanist Amerikas, der damals mit der berühmten Satanic Panic in Amerika aufstieg und für Furore gesorgt hat und so. Dann dieser, wie heißt es, Bohemian Grove, dieser Nationalpark, in dem sich die Reichen und Mächtigen treffen und sowas. Das sind natürlich, das sind so schöne Quellen, die man so ein bisschen mystisch oder mythisch aufblasen kann, von denen man nicht immer alle Tage was hört. Und das fand ich halt cool. So. Ich fand halt nur schade, dass sie dann halt gewisse Sachen, selbst rekonstruiert haben, weil ich dachte halt erst, okay, sie verwenden hier wirklich echtes Material, also wirklich Material aus der amerikanischen Fernsehgeschichte.
Was ja das höchste Lob ist, was man eigentlich aussprechen kann, ja.
Genau. Ich fand halt dann nur schade, dass es dann doch extra nur für diesen Film gemacht worden ist, weil ich hätte gerne ein bisschen weiter gegraben, so, ne? Nochmal, ich habe mir ja in Sieges die beiden Dokus da, dieses Hail Satan und noch die andere angeguckt Und ich finde das Thema ja. halt echt spannend, wie halt zum einen der Satanismus, sag ich mal, was für ein Klischee der gerutscht ist. Und wie es tatsächlich teilweise auch ausgespielt wird, ja, und das fernab ja. von dem ist, was man so selbst denkt oder beziehungsweise im Laufe der Jahre irgendwie als Satanismus wahrgenommen.
Ja, aber da pickt sich der Film ja auch so eklektisch irgendwie das zusammen, was er braucht oder so. Also Satanic Panic ja, ist real, aber der Film Exorzist existiert halt nicht. Weil sonst an einem bestimmten Punkt hätten alle reingerufen, ist ja wie bei der Exorzist oder so. Also Exorzist ist quasi 3 oder 4 Jahre vor den Ereignissen in Late Night with the Devil rausgekommen in Amerika, wenn man quasi Late Night with the Devil auch als Realität ansieht. Aber das wird einfach mal geschickt wegignoriert. Also es soll so wirken, als ob das, was da zu sehen ist, zum ersten Mal so eine Teufelsbesessenheit wäre, womit die Leute konfrontiert werden. Weil sonst hätte jemand im Publikum oder auch von den Leuten auf der Bühne gesagt, das ist ja wie beim Exorzisten. Das.
Ja, gut, es sagt ja auch keiner, dass es ja wie bei Ghostwatch ist, so, ne? Also.
Ja, aber den kennt man halt nicht. Aber der Exorzist, also 4 Jahre danach der Exorzist war ja quasi wie so ein popkulturelles Phänomen in Amerika. Also das wäre, glaube ich, schon eher gefallen. Aber das sind so Kleinigkeiten, aber auch da ist halt wieder so eine konstruierte Realität, wo alles wirklich existiert haben soll. Ein paar Sachen dann aber wiederum nicht.
Und das meine ich. Also. Der Film, wie gesagt, er beginnt mit dieser Montage. Wir lernen diesen Reporter kennen. Die ersten, ich nenne sie jetzt mal Mystery-Elemente, werden gestreut. So, dann kommt diese Texteinblendung, ja, und wir wissen, okay, an diesem Abend wird irgendwas Schreckliches passieren, was die Fernsehnation geschockt hat. So.
Ja.
Und das ist ja eigentlich das Ding.
Ja,
du sitzt ja da und wartest genau darauf, auf das, was passiert, was die Fernsehnation geschockt hat.
Ja, und auch das ist ja so perfide eigentlich, weil die ganze Show spielt ja damit, dass was Schreckliches passieren wird, aber warum will man das? Also da kommen ja Leute zu Schaden, wenn was Schreckliches passiert. Gleichzeitig fiebert man aber drauf hin. Also auch so diese Sensationsgeilheit des Publikums wird ja auch immer wieder.
Genau.
Und wir können uns ja noch damit das irgendwie schönreden. Ja, wir sind ja nur Beobachter. Wir sitzen ja hier zu Hause. Aber das Publikum vor Ort ist ja auch richtig sensationsgeil oder in letzter Instanz ja auch blutgeil. Und das ist auch faszinierend, wie das immer mehr kippt, weil als das Publikum dann irgendwann merkt, okay, shit is getting serious, ist von dieser Sensationslust halt auch nichts mehr da.
Ja, aber weißt du, dann fängt das halt an, dann fängt die Show an und wir sehen, okay, wir haben hier besessenes Mädchen, wir haben den Shotcaller oder den Outcaller, ja, der Pessimist, der auch auf einer wahren Person basiert, Randy heißt der, glaube ich, ja, den gab's wirklich, den Mann, der hat halt wirklich einen Scheck ausgestellt über 1 Million, hat gesagt, ey, wenn ihr mir was wirklich echtes Paranormales irgendwie präsentieren könnt, gebe ich euch diesen Scheck. Er hat diesen Scheck bis an sein Lebensende nicht einlösen müssen. So. Also, ich merke halt, dieser Film, dann hast du halt da eine Reagan oder 2, ja. Und ich merke halt, okay, das ist hier einfach ein Konzeptding. Also, ich habe relativ schnell den Film eher als Konzeptfilm für mich akzeptiert, als eben als Found-Footage-Film.
Absolut, ja.
Zum Beispiel. Ja. Und natürlich. Ich gucke mir einen The Sadness an, weil ich gehört habe, wie brutal er ist. Ja, ich gucke mir andere Filme an, weil ich gehört habe, wie brutal er ist. Natürlich bin ich blutgeil. Natürlich will ich sehen, was da passiert. Deswegen gehe ich ja in Horrorfilme.
Ja.
Ich will ja quasi den Schrecken, den ich mir im echten Leben nicht anschauen kann, den will ich auf der Leinwand sehen, weil da kann ich ihn mir anschauen. So. Also ich warte genau darauf, dass alle Zuschauer warten. So. Und das ist, finde ich, legitim. Damit kann ich leben, als gerade im Spiegel von wegen, ja, was ist heutzutage als Sensationsgeilheit? Was war damals so? Hat sich das wirklich im Kern geändert? Nein, nicht. Bin ich besser als die ich da irgendwie vielleicht verurteilen soll? Nein, bin ich nicht. Also dementsprechend, das kann ich alles akzeptieren, das finde ich alles cool. Ich muss nur dann sagen, ich fand ein paar Situationen haben sich dann einfach wiederholt. So, also ich hätte vielleicht die ein oder andere Zwischeneinblendung hätte ich jetzt nicht unbedingt nochmal gebraucht, weil irgendwie war es klar. Ich fand halt auch durch die Brotkrumen, die am Anfang gestreut worden sind, fand ich leider auch relativ schnell klar, wohin, sag ich mal, in welche Mystery-Richtung das führen kann. Aber ich fand das alles gut ausgespielt hier. Damien Dasmalchan ist in der Hauptrolle.
Das,
ich mochte
das den. Ist seine erste Hauptrolle, auch unglaublich eigentlich, weil gefühlt sieht man ihn permanent. Aber ja. Also ich glaube so, die erste größere Aufmerksamkeit hat, glaube ich, durch Prisoners bekommen, obwohl er auch vorher bei The Dark Knight so dabei war. Aber ich glaube, Prisoners war so seine erste große Visitenkarte, die er sich selber ausgestellt hat. Und er kommt mir so unglaublich, ja, präsent vor. Aber dann habe ich gesehen, okay, das ist seine erste Hauptrolle. Weißt du, wie er sie bekommen hat? Die Regisseure haben einen Artikel von ihm gelesen, den er für Fangoria geschrieben hat über TV, über so Hosts von so TV-Horror-Shows. Also krass. Und dieses, weil wir gerade schon dabei sind, also er spielt großartig, aber ich finde auch faszinierend, wie die Talk-to-Me-Zwillinge, die Daniel und Mike Philippou, wie die so als Genies und auch so als präsente Figuren hinter dem einen Film, den sie gemacht haben, geführt werden, während ja jetzt Cameron und Colin Cairns, also ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, die ja auch ein Brüderpaar sind und den Film gemacht haben und auch Australier überhaupt nicht präsent sind so als Regie-Duo. Also ich finde immer das faszinierend, was man tun muss, um als die Figuren hinter einem Film auch in der Öffentlichkeit aufzutauchen und hier halt nicht. Obwohl der Film ja auch extrem innovativ ist, hat einen uniken Style, genauso wie Talk to Me, aber diese Cairns-Brüder sind so gar nicht präsent. Und die haben ja auch vorher diesen 100 Bloody Acres gemacht, den ich hier auch noch mal empfehlen möchte. Da spielt auch Angus Sampson die Hauptrolle, der Chirurg aus Mad Max. Und auch dieser Scare-Campaigner, also sie haben zwei gute Filme gemacht, jetzt mit Late Night with the Devil einen sehr guten Film, finde ich, aber sie sind so komplett gar nicht als Filmemacher präsent, finde ich.
Ja gut, die beiden anderen sind hierzulande halt auch echt untergegangen, ne? 100 Bloody Acres ist, glaube ich, mal, also der hatte mal.
Ja, ja, klar, aber auch Promo. So in dieser generellen Berichterstattung. So über bei Talk to Me wurden immer die beiden thematisiert, die ja natürlich auch sehr kameratauglich sind, während jetzt.
Das und ist halt, auch einen YouTube-Kanal von mehreren Millionen Abonnenten haben, ne?
Das muss man und das ist jetzt auch mein persönliches individuelles Geschmacksurteil, aber ich bin jetzt Colin Cameron. Cairns jetzt auch nicht so kameratauglich beziehungsweise so präsentabel wie die beiden, weil die Raka-Raka-Zwillinge sind halt sehr knuffig und liebenswert. Und mutmaßlich drängen die sich auch so in den Mittelpunkt. Aber ich finde es trotzdem faszinierend, dass man jetzt so zwei Brüderpaare aus Australien hat, die quasi so den weltweiten Horror mit den beiden innovativsten Filmen in den letzten 12 Monaten versehen haben.
Ja.
Und also, wo man ja auch Bock hat zu sehen, was sie als nächstes machen. Und ich finde Late Night with the Devil vom Handwerklichen her noch mal auf einem ganz anderen Level. Also Talk to Me auch geiler Film und inszenatorisch toll, aber wie authentisch hier diese 70er-Jahre-Atmosphäre nachgebaut wird, also das nötigt mir schon echt krassen Respekt ab.
Ja, ich fand schön, als er dieses Theremin da spielt.
Ja. Ja, also viele auch so diese kleinen Beiläufigkeiten, wo man dann so denkt, okay, das ist halt wirklich echt, weil ganz oft sieht man halt so Sachen, die einer gewissen Zeitgeist ausstrahlen sollen. Man merkt aber, ja, okay, es ist geil nachgebaut. Set-Design hat sich viel Mühe gegeben, aber wirkt trotzdem nicht glaubwürdig, sondern es wirkt halt wie eine Theateraufführung von irgendwas. Ja. Aber hier diese ganzen vielen kleinen Details, das mit dem Theremin auch so, dieses, wie sie so die Gags hin und her spielen, also es wirkt auch wirklich, als ob man die 683. Folge von dieser Show sieht.
Ja. Und Bildformat, Körnung und so weiter, ne, die Auflösung. Ich finde, das passt alles schon. Wie gesagt, ich habe da viel drin, also viel Spaß aus dem Ding für mich rausziehen können. Habe ich mich gegruselt, beziehungsweise fand ich es irgendwie mal unheimlich oder nicht? Nein, ich kann aber sagen, ich fand es heftig zwischendurch. Da waren schon heftige Szenen mit dabei. So, ich fand die junge Dame, die Besessene spielt, das junge Mädchen, die fand ich, war eine schöne Entdeckung. Die fand ich cool. Die hat mir so ein bisschen, die hat so ein bisschen Schauer irgendwie, sag ich mal, erzeugen können. Ich mochte den Randy-Verschnitt, also diesen Skeptiker, der da mit seiner Zigarre die ganze Zeit rumpafft.
Ja.
Der hat ein bisschen drauf gelegt, aber ich sehe das Ganze immer noch. Wir sind hier in einer Fernsehshow in den 70ern. Da will sich jemand präsentieren, also legt er halt auch drauf. So, ja, also.
Ja, das fand ich nämlich auch spannend, weil eigentlich ist die Skeptikerrolle ja die Figur, mit der wir uns am meisten identifizieren müssten, weil wir und auch.
Das war das größte Arschloch.
Und das war das größte Arschloch, also auch das war spannend, weil eigentlich die Leute, mit denen man sich gar nicht identifizieren will oder kann, weil man ja auch nicht an Übernatürliches eigentlich glaubt, die waren die Personen, die wesentlich more relatable waren. Das fand ich auch faszinierend, weil er war halt ein Arschloch, aber eigentlich hat er als einziger die Wahrheit gesagt.
Ja.
Oder die mutmaßliche.
Und Effekte technisch, das war schon ordentlich.
Ja.
So. Also das will ich jetzt auch, wie gesagt, ich fand halt am Ende, naja, ich saß am Ende halt schon da, das ist so viel muss ich zugeben, und dachte, ah, okay, das macht ihr jetzt.
Ja,
ja, okay. Das fand ich halt ein bisschen, also da hätte ich ein kleines bisschen, ich will nicht sagen mehr, aber irgendwas anderes hätte ich gerne, also habe ich erwartet so. Ich dachte halt, okay, nach diesen ganzen Vorschusslorbeeren, dass da noch irgendwie so ein bisschen mehr Wow-Effekt kam. Mhm. Und leider kam halt inhaltlich vor allem das, was ich mir halt schon die ganze Zeit gedacht habe. Das finde ich, es ist in Ordnung. Es ist wirklich in Ordnung. Aber ich saß jetzt nicht mit dem absoluten Bam da so, ne? Also, oder beziehungsweise ich war nicht so wirklich, dass ich gedacht habe, wow, das war jetzt wirklich mal smart oder clever oder sonst irgendwas. Obwohl ich, wie gesagt, das ganze Konzept, ich find's toll, mit dem kann man echt Spaß haben. Man kann, da kann man viel drin rauslesen, man kann viel drin entdecken. Es kriegt tricktechnisch ordentlich was mit, so. Aber so die ganz große Begeisterung am Ende, die blieb dann doch aus.
Ja, ich finde auch, der Weg ist das Ziel, zählt genau. Da mehr. Also das Ende, das ist schon stimmig und das funktioniert auch. Aber natürlich ist es so ein bisschen, ja, der Fluch der eigenen Qualität, dass man dann erwartet, okay, das war jetzt 100 Minuten geil, dann lass doch die letzten 2 Minuten auch noch irgendwie geil sein. Und natürlich ja. Ist das auch wieder so eine ätzende Erwartungshaltung, vor wie man da fett und feist mit Chips vorm Fernseher sitzt und sich sowas anguckt. Ja, mach doch ein geileres Ende, obwohl man nicht mal den Clou hätte, wie es sein sollte. Aber so ist es halt.
Ja, aber was, ich saß ja nicht mit Chips.
Nee, ich meine ja auch Fernseher. So uns generell, nicht dich jetzt speziell.
Ja, du saß. Ich saß ja wirklich, im Kino beim Fantasy Filmfest und war echt gespannt, was da jetzt am Ende da noch passiert. So, weil ich gedacht habe, okay, da muss noch irgendein Schlenker kommen, wo man sagt, oh, Alter, ja. Und nein, das ist leider nicht passiert. Ja,
ja, aber er führt das stimmig zu Ende, was er gemacht hat. Also das ist trotzdem unterwältigend, weil man halt die ganze Zeit denkt, okay, das ist alles so geil, jetzt macht er noch was Geileres. Aber klar, was hätte es sein sollen? Weil er dazu ist der Film, glaube ich, zu sehr in seine Figuren verliebt, als dass er da nicht. Es ist ja ein runder Abschluss. Also es ist.
Es ist ein runder Abschluss, aber es ist kein wirklich allzu überraschender Abschluss, wenn man halt vorher schon hier und da ein bisschen aufgepasst
hat. Ja, klar nicht.
Und das wird halt auch noch, und das wird ja leider erschwerend auch immer noch durch diese, sag ich mal, Behind-the-Scenes-Kamera-Bilder noch weiter unterfüttert. So. Und das ist halt das Blöde, ja, weil in diesen Behind-the-Scenes-Kamera-Bildern oder in den Schwarz-Weiß-Bildern, da spiegelt sich ja leider dann doch sehr oft wieder, was halt, worauf der Film dann
hinausläuft. Ja, also es ist ein ungewöhnlich inszenierter Film mit vielen innovativen Ideen, aber er erzählt halt schon eigentlich eine relativ klassische Geschichte eigentlich, aber auf die Art und Weise noch nie gesehen, beziehungsweise klar, Ghostwatch oder auch History of the Occult, die ich beide auch unbedingt empfehlen möchte, sind gute Companion Pieces, aber alle so sehr eigenständig, dass ich nicht finde, dass da irgendwas von irgendwas inspiriert wurde, weil die Grundidee mag identisch sein, aber das ist bei vielen Filmen mit Teenagern im Wald auch so.
Im Gegenteil, das ist wieder einer der schönen Fälle, wo man sieht, okay, wie bei Shin Godzilla und Godzilla Minus One, zweimal derselbe Grundgedanke, eine Riesenechse läuft auf Japan zu und zweimal ist trotzdem ein unterschiedlicher Film dabei rausgekommen. Und ich finde auch History of the Occult finde ich einen Tick besser, weil mir da gefällt mir das ganze Setting und drumherum einfach noch ein bisschen besser. Aber History of the Occult schafft es, Horror in einer Live-Fernsehshow irgendwie zu verkaufen. Und Late Night with the Devil schafft es, Horror und Horrorgefühle und sag ich mal, Zeitgeist in einer Fernsehshow zu verkaufen. Und ich find's schön, dass es zwei Filme gibt, die aus der fast gleichen Grundidee was jeweils Eigenes geschaffen haben. Und deswegen, also ich bin für so Broadcast-Filme gerne zu haben. Pontypool, Broadcast, hier, wie hieß der? Broadcast?
Intrusion, Signal Detected. Ja, irgend so, ja.
Genau, irgendwie sowas. Also, ey, immer gerne. Immer gerne. Da bin ich wirklich dabei. Das ist jetzt gerade mal wieder ein schönes neues Subgenre, was irgendwie noch nicht ganz ergründet worden ist, neben Found Footage Horror. Oder nicht so wie Found Footage Horror. Und dementsprechend, Und es ist ja auch schön zu sehen, dass im Found-Footage-Horror vielleicht dann doch nochmal eine neue Facette irgendwie oder beziehungsweise mal wieder ein bisschen Überlegung reingesteckt worden ist. Ja. So, aber da kommen wir doch schon zum nächsten Film, der versucht, ein bisschen Stimmung aufzugreifen, die schon so oft in anderen Filmen aufgegriffen worden ist, beziehungsweise die sich so ein bisschen, der sich so ein bisschen von den alten Filmen ernährt, deren Vibe er versucht zu repräsentieren. Zumindest habe ich das so aufgegriffen. Die Rede ist von Perpetrator. Ein Teil von dir heißt er auf Deutsch.
Okay, ne? Das wusste ich noch nicht, aber ja. Ja, naja.
Also beziehungsweise, nein, er heißt Perpetrator und dann der Untertitel ist, glaube ich, ein Teil von dir. Ja, und stammt von Regisseurin Jennifer Reeder, die wir hier auch schon thematisiert haben anhand ihres Filmes Knives and Skin. Und deswegen war Tino wahrscheinlich auch sehr gespannt auf diesen Film, beziehungsweise sehr erfreut.
Ja. sag red du einfach mal.
Und ich lese einfach erstmal die Inhaltsangabe vor, damit ihr wisst, worum es geht. Während die rebellische Johnny versucht, sich bei ihrer Tante Hildi einzuleben, verschwinden in ihrer Schule plötzlich einige Mädchen. Ein Psychopath treibt sein Unwesen und bedroht bald auch Johnny. Doch sie ist keine normale Teenagerin, sondern entdeckt gerade ein blutiges Familiengeheimnis, das ihr ganz neue Wege ermöglicht, sich selbst zu schützen. Das war's. Ja. Man muss hinzufügen, sie ist nicht sofort bei ihrer Tante Hildi, sondern sie wird von ihrem Vater dahin geschickt, der irgendwann mal kurz zu Beginn vorm Spiegel steht und merkwürdige Beulen im Gesicht hat.
Ja, der hat so eine seltsame Krankheit.
Ja, die aber dann auch seine Tochter an den Tag legt. Und ja, deswegen wird sie halt zu Tante Hildi geschickt und muss dort auf eine Schule gehen, auf so ein sehr eigenwilliges Mädchen. Das sind auch Jungs.
Ja,
das ist,
glaube ich, einfach eine normale Highschool, die aber von der Inszenierung her alles andere als normal wirkt. Und
genau, und auch von einem sehr eigenwilligen Direktor und seiner ständig bandagierten Assistentin irgendwie geleitet wird. Ja. Also der Film macht eigentlich von vornherein so ein bisschen auf Giallo, so ein bisschen auf Coming of Age und so ein bisschen auf, das ist alles hier etwas überdreht, beziehungsweise, ja, überzeichnet. Ich musste manchmal hier auch an unseren Freund hier, wie heißt der, Veterans of Foreign War?
Soy Chang?
Nee. Hier, Joe Bezos?
Ach, Joe Bezos. Also ich war jetzt bei Twilight Warriors World in Dingsy, der jetzt in Cannes lief. War gespannt, wie du jetzt diesen Dings hinkriegst auf die Person, die ich dachte, die du meinst. Okay, ja, es ist schon, also grundlegend ist, glaube ich, das größte Problem des Films, nachdem man Knives and Skin gesehen hat, den ich ja wirklich liebe, dass Perpetrator wie ihr Erstlingswerk wirkt. Wo man noch denkt, okay, das ist teilweise ein bisschen ungelenk, aber stecken so viele geile Ideen drin, es ist all over the place, der Film kann sich für nichts entscheiden, was ihn wieder faszinierend macht, aber das ist ein so wildes Durcheinander von Sachen, die eingeführt werden, diese Beulen bleiben ja auch nahezu, also diese Krankheit bleibt ja konsequenzlos und auch erwähnungslos, außer man,
der Vater wird komplett aus dem Film gestrichen.
Das, wo man so denkt, okay, vielleicht muss man irgendwas sich reininterpretieren, aber das ist, das schwebt schon so über dem ganzen Film. Teilweise sind Sachen sehr plakativ, teilweise verschwinden Sachen aus dem Film, wo man so denkt, okay, habe ich was falsch verstanden? Muss ich hier irgendwas hininterpretieren? Ohne, dass der Film aber irgendwie verkopft wirkt. Aber er überlässt sehr viel, ja, man muss sehr viel Bereitschaft mitbringen, dieses Flickwerk für sich selbst irgendwie faszinierend zu machen. Also ich fand es stellenweise richtig, richtig stark. Diese Highschool-Szenen sind mega, wo auch immer dieser Schuldirektor mit den Kindern so Amokläufe trainiert, was wohl passiert und den Kindern auch immer das Gefühl gibt, dass sie ja selber schuld sind, wenn sie erschossen werden beim Amoklauf. Also das,
oder von nachts von irgendwelchen Leuten überfallen werden. Sind sie auch selbst schuld?
Ja, also das ist super funny, weil es auch so disturbing ist, weil es ja dieses, das Opfer ist selbst schuld an dem, was ihm passiert, Thematik aufgreift, die ja im Internet dann auch immer stattfindet mit diesem, ja, bist doch selbst schuld, wenn dir das und das passiert. Also er hat richtig, richtig starke Stellen, teilweise, ja, da kommt mal wieder das schöne Wort meandert, teilweise meandert er aber so krass vor sich hin, dass man so denkt, okay, was ist jetzt eigentlich so das Thema? Dann wird man wieder dran erinnert, ach ja, stimmt, Mädchen verschwinden. Das spielt ja auch lange Zeit gar keine Rolle, bis es dann auf einmal so der entscheidende Plot wird. Aber das fand ich, also ich finde es nicht empfehlenswert, aber ich fand es sehr faszinierend, weil es ja auch echt wie so ein Teenagerleben ist, wo man quasi jeden Tag einen anderen Schwerpunkt hat. An dem einen Tag will man das machen, dann wird man davon abgelenkt, dann ist man eine Woche in irgendeinem Videospiel komplett verloren, dann merkt man auf einmal, okay, mein Penis macht irgendwelche Sachen oder meine Vagina macht irgendwelche Sachen. Was passiert da jetzt? Ist das, was passiert hier? Ich will doch einfach nur mit Playmobil spielen. Dann wird man irgendwo hingeschickt. Also es ist, ja, faszinierend. Das ist das Einzige, was mir übrig bleibt. Weil ich verstehe auch die doch erschreckend niedrige Letterboxd-Wertung irgendwie. Aber ich finde, da kann man sich an anderen Filmen deutlich besser abarbeiten als an einem Film, der immerhin versucht, viele Themen einzubauen und sich dann halt irgendwo in sich selbst verrennt oder verliert.
Naja, ich würde schon sagen verrennt, weil diese ganze Mythologie, die durch Alicia Silverstone, also Tante Hildi, da aufgebaut wird, ey, ich bin bis zum Ende
nicht abgestiegen. Ja,
also wirklich, ich habe keine Ahnung, was die mir da erzählt
vor allen
hat.
Dingen,
also ich weiß am Ende des Films immer noch nicht, weißt du, und das Ding ist, ich habe die Tage jetzt echt eine Menge David Lynch Filme geguckt, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Lost Highway den Film ist, der wirklich viel sich erklärt. Aber selbst den fand ich klar verständlicher als jetzt hier Perpetrator. Ja,
das Problem ist auch so ein bisschen, dass der Film dann wiederum zu viel erklärt, aber man dann so denkt, das war doch trotzdem nicht alles.
Ja,
und also dann lass doch alles komplett im Verborgenen, weil dann störe ich mich auch weniger dran, als wenn ein Film so einen halbgaren Erklärungsansatz macht. Der Film könnte einfach behaupten, es ist so. Und dann denke ich so, ja, es ist halt so.
Ja, oder halt einfach auch, also ich finde, das Bedauerliche finde ich ja, ich habe ja kein Problem damit, mir das Ganze irgendwie selbst zu einem Bild zu machen. Das habe ich bei Loose gemacht, das haben wir bei Seance gemacht, das haben wir bei allen, also bei vielen Filmen gemacht so. Und ey, ich bin, also meine Bereitschaft, da das Mosaik selbst zu gestalten oder eine Art Gedankenmosaik oder Kopfkino zu erzeugen, die ist da. Die ist ja da, aber du musst mir schon ein bisschen was anbieten, was mich bei Laune, bei Stange hält oder womit ich was anfangen kann, so. Und das ist immer das ist meiner Ansicht nach die Kunst, dass du halt genau das, was du gesagt hast, nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber dann hast du da die Alicia Silverstone Erklärbär-Momente, die halt wirklich eine Minute am Stück labert und du denkst dir halt, was erzählst du mir? So, ja, also mal brauchst du eine straighte Verbindung, dann kann sie dich fühlen, dann ist sie ganz bei dir. Und dann fragst du dich, warum bist du im selben Haus und merkst es nicht. So, ja, also das, da nee, es passt so vieles nicht zusammen, wird aber versucht, irgendwie dann doch verbal aufzugreifen und nee, also fügt sich leider nicht. Und dann werden andere Dinge fallen gelassen. Eigentlich hatte ich gedacht, der Vater spielt noch irgendeine Rolle.
Ja, es war so ein bisschen wie bei Bones and All am Anfang, wo man auch denkt, okay, der Vater spielt vielleicht später nochmal eine Rolle, aber er ist dann einfach weg. Aber auch dieses, also der Film geht ja damit los, dass sie was stiehlt und dann mit dem Geld nach Hause kommt und quasi dem Vater als Miete hinlegt. Und er nimmt es halt einfach so hin, wo du merkst, okay, das ist schon so Teil von deren Alltag, wo man so denkt, da ist so viel theoretisch zu erzählen. Und ich finde es auch als erzählerischen Kniff ganz interessant, sie dann einfach da rauszuziehen und spielt halt einfach keine Rolle mehr. Also so Metapher in der Pubertät, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Aber dann müssen diese Beulen nicht so thematisiert werden. Dann ist es scheißegal, dass er da irgendwas hat, weil sie hat's ja dann auch. Aber das, was sie auch noch hat, ist viel relevanter. Also es ist ein bisschen so wie, ja, sie haben Gicht und Krebs. Dann interessiert mich doch nicht mehr, dass die Person Gicht hat irgendwie. Also zeig mir doch vorher nicht, dass sie irgendwie Gicht hat.
Ja, ich muss ja erstmal einordnen, dass das überhaupt eine Schülerin ist. Ich fand, als sie da am Anfang gezeigt wird und in irgendeine Wohnung einbricht, um irgendwelche Sachen zu klauen, da dachte ich halt schon, das ist eine erwachsene Frau.
Stimmt, es wird sehr spät auch klar gemacht, erst wie alt eigentlich alle sind.
Ja, und ich habe auch gedacht, wenn sie dann runterkommt da zu ihrem Vater, das ist halt einfach, bei dem wohnt sie halt und dem gibt sie jetzt halt die Miete dafür, dass sie da wohnen darf.
Ich dachte auch so Toxic Relationship, dass sie halt einen etwas älteren Freund hat, was völlig fein ist, der aber halt irgendein Alkoholproblem, Drogenproblem, was auch immer hat und sie sich daraus lösen muss. Also es wird relativ schnell klar, dass ihr Vater ist, aber man denkt halt, ja, es ist eine 25-Jährige, die mit einem 40, 45-jährigen Typen in so einer abusive Relationship lebt.
Und ja, beide oder sind halt aber auch in einer abgefragten so. WG, ne?
Ja, das oder sowas ja halt. Ja, ja, aber es ist so dieses, dann kommt die zu Alicia Silverstone, die halt, ja, die wohnt schon reich irgendwie, aber so ein komischer Reichtum. Also irgendwie, man versteht auch nicht, warum das die Tante ist, weil das wirkt doch nicht so, als ob sie da immer die Sommerferien verbracht hätte oder so. Also es wird auch unklar, warum sie dahin geschickt wird. Es wirkt halt einfach wie ein, ja, wie ein hinkonstruierter Szenenwechsel.
Ja, dann hast du die Szene in der Schule, die muss ich auch sagen, fand ich immer echt lustig. Und aber
die haben mich ein bisschen an die Excision-Schulszenen auch erinnert, also da an Ray Wise als Schuldirektor, also richtig
stark. Ich musste tatsächlich auch, und das würde ich dem Film schon mal als Pluspunkt ankreiden, ich musste hier und da, muss ich dann auch mal an Excision denken, weil ich gedacht habe, oh, wollt ihr vielleicht in so eine Richtung gehen? Mhm. Aber da sieht Excision meiner Ansicht nach 10.000 Mal geiler halt aus.
Ja, ja, klar.
Das muss man halt
ja
sagen. Ja. Die Qualität ist halt leider echt schäbig, obwohl auch ich hier auch nochmal als Pluspunkt anführen möchte, dass Frau Reeder schon, ich meine, ich denke mal, das Budget war nicht das höchste. So.
Ja.
Und das ist digital gedreht und so, aber sie gibt sich schon ja sichtlich Mühe, sag ich mal, inszenatorisch verspielt zu sein.
Ja.
Mit so hier mit so einer Wabenoptik oder mit so einer Mosaikoptik, mit Snorri-Cams und was weiß ich so. Also da sind schon, sie ist schon bemüht darum, da Abwechslung reinzuschaffen.
Ja.
Ich finde aber dann, trotzdem ist das manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Ja, also da hätte ihr ein bisschen, ja, ein bisschen weniger und ein bisschen mehr reduzieren, hätte ihr
ja
gut getan, für meinen Geschmack so.
Finde ich auch. Also entweder hat sie hier mehr rumexperimentiert, aber ich war halt auch überrascht, wie stilsicher und wie aus einem Guss und wie atmosphärisch halt Knives and Skin ist. Und ja, dann, das hat ja, man hat leider eine Erwartungshaltung und dann guckt man sich Perpetrator an und denkt so, ja, okay, das ist alles angenehm verspielt, teilweise ein bisschen zu viel, so überbordend. Und man weiß aber immer, das ist der Nachfolgefilm und nicht der Debütfilm. Und es fühlt sich aber so krass hier alles nach Debütfilm an oder auch ein bisschen wie ein Pilot zu einer Serie, die nie veröffentlicht wurde oder so. Also es bleibt alles. Also ich war danach, ja doch, ich war unbefriedigt oder so, aber auch fasziniert davon, dass so ein Film existiert und wie viele Ideen drin sind. Aber natürlich war man auch frustriert, weil wie brillant manche Szenen sind. Also diese Highschool-Szenen, wenn der ganze Film der Highschool gespielt hat, mit dieser Atmosphäre, mit diesem komischen Direktor, der den Kindern immer das Gefühl gibt, sie sind schuld an allem und sie sind alle als Opfer geboren und dann kommt wirklich irgendein Amoklauf oder so. Also das Potenzial, was man hier immer wieder spürt, das, ja, das macht es schon irgendwie zu einem, ja, zu einem Film, den man sich, nee, ich möchte den nicht empfehlen. Also zu einem Film, den man sich,
nee, das ist halt das Ding,
den man sich anschauen könnte, aber man muss schon bereit sein zu denken, ja, okay, da waren geile Einzelszenen drin, geile Sequenzen und es ist faszinierend, wie so ein Film sich entwickelt, weil man, ich glaube, jede Viertelstunde sich denkt, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass es in die Richtung geht, weil manchmal ist es eine bessere Richtung, manchmal aber auch eine schlechtere Richtung und am Ende denkt man sich so, okay, ja, das war's.
Ja, das
aber
war's.
Es ist, also ich finde es faszinierend. Ich kann mich da auch nur wiederholen, aber ich, ja, also nach.
Aber ja, das ist das, also da gehe ich vollkommen bei dir mit. Es ist irgendwie faszinierend, dass es diesen Film gibt, weil man nicht sich vorstellen kann, anhand dessen, was man sieht, dass das irgendwie jemand abgesegnet hat oder beziehungsweise gesagt hat, ja, genau so machen wir es. Aber wirklich empfehlen kann ich es nicht. Also da würde ich halt eher halt einen Excision empfehlen oder auch einen Detention. An den musste ich auch hier und da mal denken. Hier dieser Zeitschleife-Highschool-Film mit Josh Hutcherson, den kann ich übrigens, also den finde ich wirklich klasse, den mag ich sehr gerne. Aber ja, das ist dann schon, also als ich gesehen habe, das ist die Dame von Knives and Skin, dachte ich auch, wie konnte dieser Film so viel stimmiger wirken und sein als jetzt das so, ja. Du hast doch die Erfahrung und du hast jetzt sogar noch einen richtigen Star im Ensemble so, ja.
Ja, und sie spielt und das ja auch sehr campy. Also man sieht bei Alicia Silverstone, die hat halt richtig Bock an dieser Rolle.
Ja.
Aber sie wirkt halt auch so ein bisschen eher, also da denkt man ja, es geht in so eine Richtung Hexenhorror, aber auch eher so auf so eine campy Art und Weise, so nicht so, nicht so wie bei Suspiria oder so bei dem Remake, sondern halt schon so wild und überdreht, also wie so eine dunklere Variante von Sabrina, aber eigentlich ist ihre Rolle auch zu konsequenzlos in letzter Instanz.
Ja, also das Ganze ist eher so Suitable Flash-Charakter, genau, würde ich sagen. Mhm. Oder hat eher den Suitable Flash-Charakter. Aber ja, ich meine, sie ist dann da und da und dann macht sie nochmal hier einen suffisanten Spruch und da, aber irgendwie wird sie auch nicht richtig genutzt. Also ich fand irgendwie, am sinnvollsten war die Szene, wenn sie dann alle da am Ende um den Tisch rumsitzen. So.
Ja, man, also das ist natürlich auch nur Mutmaßung, aber man weiß ja auch nicht unter welchen, also diese Budgetbedingungen, das war bestimmt ein sehr reduzierter Dreh. Vielleicht hat man Alicia Silverstone auch nur für 2 Drehtage gehabt oder so. Also es kann sein, dass der Film komplett der Vision von Jennifer Reeder entspricht. Es kann aber auch sein, dass das diese kompromissbehaftete Sache ist, die am Ende rauskommt, wenn man halt das machen will, was man machen will, das Budget zur Verfügung hat, aber es am Ende dann nicht reicht, um das wirklich so umzusetzen, wie man es gerne hätte.
Ja. Also das. Ey, ich, wie gesagt, ich will auch nichts Böses dem Film, aber er konnte mich leider nicht wirklich überzeugen oder kriegen. Schon gar nicht so wie Knife and Skin, den ich auch echt noch gut fand. Oder beziehungsweise den ich für seine Aura auch, für seine eigene Art schätze. Und aber hier, das ging für mich leider in das, ja, das zerfleddert halt einfach zu viel. So.
Ja.
Und ich habe auch nicht
verstanden. Aber trotzdem, er kriegt halt zu viel Hate ab. Also eine 2,5, der war ja teilweise bei 2,1 direkt nach der Berlinale, aber auch auf der Berlinale, die Stimmung im Publikum war auch.
Ja, aber das ist also
erstaunlich kalt.
Ich weiß nicht, das ist nicht so ein Film, den ich wirklich. Ich verstehe, wenn Leute den böshaft abstrafen, so. Ich. Aber den würde ich nicht mal, also der hat mich ja nicht verärgert, ich war nur verwundert, ja, dass das halt alles dann doch eher so rumpelig wirkt im Vergleich zu dem anderen Film. Aber nach wie vor bleibe ich auch dabei, es ist spannend, dass es diesen Film gibt und ich wette, es wird auch genug Leute, also es gibt auch ein paar Leute, die solche Filme sich anschauen können, weil sie eben genau die Dinge zu schätzen wissen, die man an diesem Film schätzen kann. Und oder weil sie halt auch echt viel sich reinziehen und dann dementsprechend die Toleranz etwas größer ist. Aber eine echte Empfehlung könnte ich jetzt nicht aussprechen.
Nee, ich auch nicht. Also lieber Knives and Skin gucken und dann abwarten, was so
beziehungsweise
als nächstes kommt.
Ich könnte halt nur eine Empfehlung aussprechen halt an Leute, die halt auch so Allesfresser sind wie wir, ne? Also, aber selbst dann ist es nicht ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss.
Ja, und was ich auch wieder vergessen, verdrängt habe, es war ja gar nicht der Film, den sie als nächstes nach Knives and Skin gemacht hat. Sie hat ja auch dann diesen Night's End noch gemacht, 2022, den ich auch nur damit, also auch den kann ich mir nicht schönreden, aber damit ein bisschen rechtfertigen. Naja, das kommt halt raus, wenn man unter Covid-Bedingungen ein Kammerspiel drehen muss und unbedingt einen Film machen musste, weil existieren muss der nicht. Der hat nichts, der sieht nicht geil aus. Die Computereffekte sind richtig, richtig schlecht. Also das wirkt halt auch noch mehr. Das wirkt nicht mal wie Erstlingswerk, das wirkt halt wie so, das hat man so an der Filmuni gemacht. Das ist halt auch schade, weil sie da auch unter mir nicht nachvollziehbaren Gründen Michael Chen für eine Rolle bekommen hat. Ja, also keine besonders große, aber immerhin. Und auch da dachte ich, okay, das müsste geil werden, aber das war wirklich nicht gut und hatte auch keine Handschrift, finde ich. Also das kann man bei Perpetrator ja wenigstens auch noch positiv für den Film. Er hat sowas wie eine Handschrift, auch wenn die Handschrift halt so unleserlich ist in vielen Zeilen, aber, oder das, was die Handschrift schreibt, ist unleserlich. Aber Night's End ist halt so ein richtiger, also leider wird's ja auch fast auch zu so einem geflügelten Wort, aber das ist so eine richtige Shudder-Produktion, der nirgendwo anders rauskommt, sondern einfach auf Shudder oder auf Tubi, also auf irgendeiner von diesen Plattformen, die immer mal Originals haben, wo man aber so denkt, nee, das habt ihr nicht irgendwo eingekauft, sowas wie When Evil Lurks, der ja irgendwie eingekauft wurde und dann irgendwie ein Original auf einmal, ist wie bei Netflix halt auch, wo manche Filme Originals sind und manche sind halt einfach eingekauft, nur auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Aber egal, jetzt, wo wir so viel schon über Erstlingswerke und Debüt gesprochen haben, können wir das doch auch mal als Überleitung benutzen.
Genau, also eine bessere Überleitung gibt's doch eigentlich gar nicht, als eben, wir schauen uns das Erstlingswerk von Christopher Nolan an. Nein, ihr seid bald in der Lage, das Erstlingswerk von Christopher Nolan im Kino nochmal zu schauen, denn unsere Freunde von Dropout Cinema bringen Following nochmal ins Kino. Ich denke mal, ich hoffe, ich muss jetzt nicht niesen, es tut mir leid.
Ich wollte eben auch schon mal.
Ja, niesen?
Ja. Oh, nee, Liam.
Leslie?
Ah, nice. Ich wollte auch gerade schon Gagschutz drauf an, dass ich noch ein Format mache, wo ich nur über Filme mich aufrege. Das nenne ich dann Christopher Nölen. Ja, wenn ich Christopher heißen würde, hätte ich einen Podcast, der so heißt.
Ja.
Da aber auch wirklich nur so ein naja, man sieht doch, dass das Greenscreen ist.
Ja, aber es ist früh am Morgen, ich bin leicht zu erheitern.
Ja, ich merke schon. Aber bei Followung ist das Problem ja eher, dass es so viel Grayscreen ist.
Ja, stimmt.
Ja.
Muss man fühlen, nicht verstehen.
Ja.
So, also, wir reden über Following. Und ich versuch's mal anhand der offiziellen Inhaltsangabe, die Dropout rausgeschickt hat, die natürlich ein bisschen Werbe.
Schön, dass das dann immer so, also ich finde auch, aber schön, dass sowas dann die offizielle Inhaltsangabe ist, nur weil irgendein Verleih sich anmaßt, in Gänsefüßchen den Inhalt zusammenfassen zu
ja,
wollen. Ja, ich weiß, ne? aber es ist immer so auch, wie das so eine Autorität ausströmt, weil ganz oft sind diese offiziellen Inhaltsangaben ja totaler Quatsch. Also die von Dropout jetzt nicht, ist mir nur gerade eingefallen. Dropout macht wie immer einen mega Job.
Ja. So. In stimmungsvollen, schlichten Schwarz-Weiß-Bildern erzählt Christopher Nolan die Geschichte des unter einer Schreibblockade leidenden Autoren Bill, der auf der Suche nach Inspiration beginnt, auf den Straßen Londons wahllos Fremden zu folgen. Das ist ein langer Satz. Es dauert nicht lange, bis ihn eines seiner Ziele, der so charismatische wie zwielichtige Cop, bemerkt und zur Rede stellt. Der fingerfertige Einbrecher nimmt den faszinierten Bill mit auf seine Streifzüge durch die Wohnungen und Leben wildfremder Menschen. Immer mehr verwickelt sich Bill in ein Netz aus Intrigen, zwielichtigen Geschäften und schließlich sogar Mord. Ja, ich muss auch sagen, ich habe eine Bildungslücke geschlossen. Ich kannte den Film vorher noch nicht. Ich glaube, der war auch nicht so leicht zu beziehen, ne? Also das ist jetzt nicht der einfachste.
Da bringst du mich in eine schwierige Lage.
Okay. Ja, nee, aber ich sag aber mal so, es ist nicht der
im Internet.
Es ist nicht so der präsenteste Nolan-Film und man hat ihn jetzt auch nicht wirklich auf Streaming-Diensten noch und nöcher antreffen können.
Achso, nee, nicht,
deswegen, ja. Also der ist mir bislang immer ein bisschen durch die Lappen gegangen, obwohl ich natürlich schon interessiert war. Und ich muss sagen, ich war echt überrascht erstmal. Denn das war schon, also der Film wirkt am Anfang wie, als hätte Christopher Nolan irgendwie in der Nouvelle Vague angefangen. So, also als hätte er jetzt versucht, seine eigene Nouvelle Vague mal zu inszenieren. Ich fand das gerade so von den Handkamerabildern, dem wirklich, ja, on location gefilmten Szenen, diesen ganzen, ich weiß nicht, wie das, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Problem der deutschen Synchronfassung ist, die wir jetzt gesehen haben, aber auch gerade diese lauten Umgebungsgeräusche, die er da immer wieder in bestimmten Situationen mit einspielt und so, das fand ich schon faszinierend, beziehungsweise fand ich schon überraschend. Und dann, naja, guckt man sich den Film an und denkt sich, hä, warum das jetzt und wie kommen wir jetzt hier hin? Und dann merkt man, ah, okay. Er hat schon damals Bock gehabt auf seine verschachtelte Erzählweise. Und jetzt, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, ja, es finde ich, macht dieser Film schon echt sehr klar, wohin er mit Memento wollte. Beziehungsweise, was dann halt letztendlich Memento geworden ist. So.
Ja.
Also das finde ich somit die stärkste Parallele. Ich finde, zu den modernen Filmen kann man jetzt nicht unbedingt viele, also nicht allzu viele Rückschlüsse auf das moderne Schaffen von Christopher Nolan irgendwie schließen. Oder sie die, sagen wir es mal so, die Bezüge zum modernen Werk des Christopher Nolan sind weniger offensichtlich als die zum Frühwerk.
Hm.
Ja. Aber es tauchen auch immer noch genug Elemente auf, die man auch in heutigen.
Ja, also er hat auch diese nicht-lineare Handlungsstruktur, die er auch in Dunkirk und Oppenheimer benutzt, wo man es nicht so erwarten würde. In einem Thriller oder Krimi ist es ja eher noch so ein Spannungselement, irgendwas nicht-linear zu erzählen. Aber das hat er sich schon so ein bisschen beibehalten. Also ich glaube, Prestige macht's auch, ja. Batman Begins auch. Also er bringt schon diese nicht-lineare Handlungsstruktur, die er da eingeführt hat, beziehungsweise mit Memento perfektioniert hat, auch in die Filme rein, wo man so denkt, oh, ungewöhnlich. Gerade bei Batman Begins ist halt, glaube ich, sowas Nicht-Lineares sehr überraschend gewesen.
Fand ich auch damals. Also es hat für mich auch immer also gut funktioniert in dieser Geschichte, da, also dass die Geschichte echt spannend bleibt, beziehungsweise oder einen vorantreibt so. Hier bei Following, muss ich sagen, hat es einen Moment gebraucht, bis ich mich an die Struktur gewöhnt habe, bis ich verstanden habe, okay, der erzählt hier gerade auf, ich glaube, mindestens erstmal, also zu Beginn auf jeden Fall mindestens so 3 oder 4 Zeitebenen. Und eine, und das ist wieder so typisch Nolan, eine Zeitebene wird nur ganz kurz angeteased, aber dient ihm halt dazu, ja, dass die Figuren wieder möglichst viel erklären, beziehungsweise möglichst viel auch erklärt wird. Das fand ich dann auch wieder so ein nettes kleines Detail, was man bei Nolan hier und da auch mal wieder findet, dass es eben halt so ein Gespräch gibt, was mit sehr vielen Inserts oder mit sehr vielen eigentlichen Handlungssträngen unterlegt wird. Und ja, wo die einen sagen, eine Eigenheit, die anderen sagen, eine Schwäche Nolans zutage tritt, nämlich eben, dass diese Figuren eigentlich immer nur Mittel zum Zweck sind, damit Nolan irgendwie mit dem Zuschauer reden kann.
Ja, ja, also er sagt ja selber auch bei dem Film, dass er irgendwie will, dass die, oder das macht ja alle guten Geschichten eigentlich aus und nicht seine eigentlich nur, dass die Einschätzung der Beziehung zwischen den Charakteren immer wieder überdacht werden soll und die Struktur unterstützt das ja auch, indem es halt nicht linear ist, musst du immer wieder überlegen, ah, okay, wie stehen die Figuren jetzt zueinander, wie empfinde ich das jetzt, wie empfinde ich die eine Figur, wie empfinde ich die andere, weil man ist ja irgendwie dazu moralisch aufgefordert, einen Einbrecher natürlich als Verbrecher wahrzunehmen, aber er bricht ja eigentlich auch in die Privatsphäre der Leute ein, indem er sie beobachtet. Er macht nur keinen physikalischen Schaden, beziehungsweise keinen finanziellen Schaden, aber er bricht ja auch ein. Also er ist halt quasi auch ein Einbrecher, nur auf so eine passive Art und Weise. Also das finde ich ganz reizvoll, aber ich finde auch, dass hier am ehesten offensichtlich wird, dass diese nichtlineare Struktur dazu genutzt wird, um auch die Geschichte ist gut entwickelt, aber auch um sie spannender bzw. komplexer zu machen, als sie eigentlich ist.
Naja, also würdest du das alles chronologisch erzählen, glaube ich nicht, dass der Film so mitreißend wäre oder halt so interessant wäre.
Wäre auch bei Memento, wo man sich so denken würde, ja, okay, was war das denn? Ja. Also das ist geil, aber das ist was man auch nicht überbenutzen dürfte. Also ich finde, Oppenheimer mag ich ja nicht so, aber der gewinnt eher durch diese nichtlineare Handlungsstruktur, eben weil er diese absolute Vorhersehbarkeit der Geschichte, wo man ja auch weiß, was passieren wird, dadurch aufbricht und dadurch schafft auch viele Nebenschauplätze zu beleuchten. Da finde ich, er kann das so was Mehrwert adden, aber ansonsten ist dieses Nicht-Linear-Filme erzählen, man merkt schnell, wenn man nochmal so drüber nachdenkt, wenn ich das linear gesehen hätte, wäre es ja tot langweilig gewesen. Das ist dann immer was den Film so im Nachhinein ein bisschen schwächt oder wenn Handlungen unnötig kompliziert. Ich musste so an Soldier, Tinker, Tailor, Spy irgendwie denken, der auch so eine simple Handlung, so unglaublich kompliziert erzählt, dass man danach denkt, man hat irgendeinen komplexen Film gesehen, aber das ist ja oft was mich stört, wenn was nicht komplex ist, sondern einfach nur kompliziert und man sich so denkt, ja, okay, nur weil der jetzt 19 Brüder hatte, von denen 3 Zwillingspaare sind, war es jetzt schwieriger zu erkennen, wer wo der Mörder ist, aber das ist ja nicht komplex, das macht es einfach nur kompliziert. Und das ist, finde ich, immer so eine Gratwanderung, die bei Following gut hinhaut, während ich finde, Memento ist schlechter gealtert. Also wenn man sich den jetzt nochmal anguckt, ist das so ein bisschen wie früher, auch wie sowas wie Angel Heart, wo man früher so dachte, wow, was für ein Mindblow ist das, dieser Typ ist der Teufel. Und heute guckt man das und denkt so, okay, die Figur, die Louis Cypher heißt, ist der Teufel? Wow. Ja, also das ist ja, so ein bisschen.
Also jetzt, bei Angel Heart würde ich nicht sagen unbedingt, dass der Twist mit Louis Cypher unbedingt der entscheidende war.
Nein, aber das war ja früher völlig mindblowing, wenn man sich heute so denkt, ja, okay, also wie sehr kann nach 5 Minuten schon klar sein, was diese Figur verkörpern soll. Und vielleicht war man früher ein dümmerer Mensch oder filmisch noch nicht so gebildet, weil das kann man im Film aus 97, 98? 98. Einem Film aus 98 ja schlecht vorwerfen, der ja auch viele Sachen eingeführt hat, beziehungsweise Memento hat sie dann kommerzialisiert, beziehungsweise eher in den Mainstream reingebracht, dass man inzwischen sowas schon häufiger gesehen hat. Aber der große Wow-Effekt bei Following bleibt eher aus. Es ist halt eher so ein Achtungserfolg, wo man so denkt, okay, krass.
Obwohl ich muss sagen, ich habe mir anhand der dann doch erkannten Struktur ein bisschen was anderes gedacht, wie es passiert oder was da passiert. So. Also ich fand echt, wie er das dann so nach und nach aufdröselt, hatte für mich schon den einen oder anderen, ach guck mal, Effekt. So, ja. Also das war da nicht so, dass ich irgendwie schon alles von vornherein wusste. Ich war nur halt, beziehungsweise mir war halt klar, okay, wir sehen hier schon, wir springen vor, wir springen zurück. Es wird mit Szenen aus der Vergangenheit erklärt, was wir gerade aktuell irgendwie gesehen haben und so weiter. Das fand ich jetzt insofern interessant genug, um es halt wirklich aufmerksam zu verfolgen. Und dann muss ich sagen, hat er es trotzdem hin und wieder echt geschafft, wo ich dachte, ah, okay, oh, gut. Also ich muss sagen, für so ein innerhalb eines Jahres gedreht für 6.000 Pfund.
Ja, das diese Budgetsache, also das ist immer so eine Mythenbildung, weil sie haben $6.000 ausgegeben, aber alle anderen haben halt ihre Arbeitskraft investiert. Also du kannst auch Mad Max Furiosa für $6.000 machen, wenn alle bereit sind, 3 Jahre Urlaub zu machen oder am Wochenende zu arbeiten. Also
ja, aber,
ich weiß, es ist beeindruckend, aber es ist immer so, es wirkt immer so, als ob man für $6.000 sowas machen könnte. Kann man, aber man braucht auch 30, 40 ja, Leute, Zeit, die bereit sind, am Wochenende neben ihrem Vollzeitjob dran zu arbeiten. Und Nolan hat auch die 16 mm, das Filmmaterial von seinem eigenen Geld gekauft. Also das ist immer ein bisschen Mythenbildung, um irgendwie noch zu unterstreichen, was, glaube ich, gar nicht notwendig wäre, dass so ein Film wie ein richtiger Film aussieht. Also ich glaube, da dient das halt immer ein bisschen dazu zu sagen, warum irgendwas, was keine Explosionen hat, trotzdem wie ein richtiger Film aussieht.
Ja, ich meine, aber, also ich sag mal so, wenn der Film wirklich über einen so langen Zeitraum entstanden ist, weil die Leute halt natürlich auch arbeiten mussten oder halt
nicht. Ja, sie mussten arbeiten, um sich diesen Luxus des kostenlosen Filmdrehens leisten zu können.
Ja. Dann finde ich das schon, darf man das schon gerne erwähnen.
Absolut, weil ich will nur.
Das Ergebnis ist angesichts dessen echt schon bemerkenswert, weil es halt wirklich einfach ein richtiger Film ist, der hier in der Freizeit entstanden ist.
Ja, ich will nur immer ein bisschen. Oder? Bisschen, weil dieses ja auch oft als wie so ein Vergleichsargument rangezogen wird. Auch dann immer so dieses, ja, Paranormal Activity hat $700 gekostet, wo man so denkt, nein, hat's nicht. $700 wurden ausgegeben, aber Leute haben Freizeit rein investiert, wo man auch Leute für hätte anstellen können.
Ja, ey, wie gesagt, ich wollte es auch nicht höher machen. Ich will einfach nur dass das schon für einen Erstlingsfilm, der unter anderen Bedingungen entstanden ist als andere Filme, dass es schon echt, sag ich mal, Aufmerksamkeit generiert, finde ich, ist klar. Aber dass es schon echt ordentlich geworden ist, so von der Erzählung her, von der Umsetzung her. Ich fand manche Shots und so fand ich cool. Und ich möchte einmal diesen Herrn Kopp hervorheben, den Alex Haw heißt der, glaube ich. Warum der danach nichts mehr gemacht hat. Also ich habe nichts,
Ja, strange, ja, ja.
Der hat bei Letterboxd nur Following als Eintrag, so. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
Ja.
Weil, also, der ist richtig cool in dem Film. Also, ich fand seine Figur deutlich spannender als die eigentliche Hauptfigur, also als Bill, gespielt von Jeremy Theobald, den Nolan danach noch ein paar Mal eingesetzt hat. So, warum er den anderen nicht nochmal benutzt hat, oder beziehungsweise warum er den nicht dazu überreden konnte, nochmal irgendwie vor eine Kamera zu treten. Schade. Also wirklich schade.
Ich check's auch nicht. Also ich habe auch jetzt nicht so viel Rechercheenergie reingesteckt, aber man findet auch also ihn nicht mal als Mensch so wirklich. Also ich hatte gedacht, dass er vielleicht dann nur noch Theater gespielt hat oder sonst irgendwas. Oder es war halt so ein, wie man es ja manchmal hat, so ein Glücksgriff, dass Leute gut spielen können, ohne Schauspieler zu sein und gar nicht diese Ambitionen hatten. Und dass das eher so ein einmaliger Ausflug war.
Ja.
Also, aber das ist faszinierend. Also generell dieses, also ich will auch diese Budgetfrage nicht so groß machen, weil man sieht ja halt schon, dass da jemand am Start ist, von dem noch viel zu erwarten sein wird, vom rein handwerklichen, inszenatorischen her und auch dieses, also ich finde es bei Nolan eine Schwäche, dass er seine Figuren nicht na gut, mit Leben füllen kann, aber er kann ja zumindest inszenieren und Geschichten erzählen. Ob man dann irgendwie sich emotional in diese Geschichten rein investieren will, ist nochmal eine andere Sache. Aber bei The Following finde ich auch so geil, dass er so eine klare Versuchsanordnung hat. Also ein Schriftsteller, der nur der junge Mann genannt wird, will Inspiration für einen Roman finden, legt da Regeln vor, verfolgt irgendwelche Leute, dann trifft er diesen Einbrecher, der aber auch genaue Regeln für sich festgelegt hat, also treffen so zwei extrem reglementierte Charaktere aufeinander, aber ist das alles so, wie man es irgendwie gezeigt bekommt, daran bestehen ja irgendwie Zweifel durch diese Inszenierung, aber das finde ich sehr spannend zu sehen, wie so zwei Leute mit so einem klaren Regelset aufeinandertreffen, sich ähnlicher sind, als sie irgendwie denken, aber sich gegenseitig dann auch, ja, erst faszinierend finden, dann aber auch irgendwie abstoßend, beziehungsweise dann auch irgendwie in den anderen sich selbst erkennen müssen. Also so als psychologische, ja, Fingerübung ist das echt spannend, was er da macht. Und finde ich auch, ist eine seiner stärksten Stories, weil Memento ist geil erzählt, aber die Story ist halt deutlich nachvollziehbarer, während man hier eher so beobachtet und nicht so emotional drinsteckt, sondern eher beide so abwägt gegeneinander.
Ja, ja, also ich finde auch, man taxiert die ganze Zeit zwischen den beiden und ja, ausbalanciert irgendwie, wer auf wessen Seite man eher steht. Aber ich muss halt einfach sagen, ich fand hier den Cop, der war besser gespielt.
Ja.
Und die Figur war irgendwie, weiß ich nicht, interessanter, spannender, ja, elektrisierender, irgendwie in der Richtung, sowas in der Richtung. Deswegen fand ich immer ein bisschen schade, dass dieser Bill schon die zentrale Figur war. Mhm. Aber wie das alles ausgespielt wird, wie sich das alles entwickelt, mit so ein paar, auch so ein paar Shots, ne, wenn sie dann irgendwie über die Dächer dann flüchten oder wenn er in dieses Restaurant reingeht, um den Safe zu öffnen und so. Das sind schon coole Sachen dabei. Ich find's halt faszinierend. Wusstest du, dass Christopher Nolan ja noch einen älteren Bruder hat?
Der Dings, der Westworld Bruder oder noch ein anderer?
Nee, der hat noch einen dritten Bruder.
Also der Westworld, nee, das wusste ich nicht.
Der Westworld Bruder ist ja Jonathan Nolan.
Ja, er ist jünger. Also ich wusste nur nicht, ob der jetzt älter oder jünger oder ich wusste nicht, für wie dumm du mich hältst.
Nein, aber, nee, aber
den dritten Bruder kenne ich nicht.
Der hat noch einen dritten Bruder und der war ja im Knast.
Ah, ja? Okay.
Und wegen Dokumentenfälschung. Und ich finde das irgendwie krass. Ich finde das irgendwie krass, wie diese, ich sag mal so, wie diese Trickser, wie die immer wieder sich durch Nolans Filmografie ziehen. Hier haben wir solche Leute, ne? Also wo auch Kreditkartenfälschung und so, sag ich mal, oder beziehungsweise so Kreditkartenbetrug und so, Impostor sich für andere Leute ausgeben. Bei Prestige hast du die Magier, die halt, ne, illusionieren, die halt auch irgendwie eine Show vorgaukeln, die auch irgendwie etwas vorgeben, was nicht ist, was fälschen. Ja, du hast bei Inception, hast du die Jungs, die die Träume fälschen und dann Ideen da irgendwie reinpflanzen, so. Also ich finde, es gibt da so ein, zwei nette Theorien darüber, dass viele Filme von Nolan auch gerade auch im Thema, im Punkto Zeit, dass die irgendwie so ein bisschen in Verbindung dazu stehen, dass sein Bruder inhaftiert ist oder inhaftiert war.
Mhm.
Ja.
Ja, stimmt.
Und jetzt dann in Following zu sehen, dass es dann wieder solche Leute sind, die eigentlich so ein bisschen in Konflikt mit dem Gesetz stehen und die auch halt irgendwie so eine Art, ja, Fälschung betreiben, sowohl von sich selbst als aber auch in dem, was sie machen, weil am Anfang sind es ja nicht mal richtige Einbrüche, so, ja, oder am Anfang ist es ja noch nicht mal ein richtiges Stalking, ja, es wird dann ja irgendwann erst dazu, so, und das dann ja auch, sag ich mal, auf eine gewisse Art unfreiwillig. Das macht sie dann schon wieder zum Teil der Handlung. Und trotzdem, aber das spielt für mich tatsächlich so ein bisschen alles in den Werdegang von Nolan rein. Mhm. So. Und das finde ich dann wieder schön, so Sachen abzuleiten, wenn man halt sowas dann zum ersten Mal sieht. Ja. Ja. Man sollte jetzt bloß kein richtiges Nolan-Bombast-Spektakel erwarten, sondern wirklich einen sehr runtergebrochenen, sehr entschlackten Film, der vor allem durch seine Story meiner Ansicht nach fesselt und eben die Art und Weise, wie er erzählt ist.
Ja, und es hat ja leider sehr lange gedauert, bis Nolan mal wieder was in Schwarz-Weiß gemacht hat, was wahrscheinlich auch an kommerziellen Abwägungen liegt, weil ich glaube, so ein Film wie Insomnia hätte auch von Schwarz-Weiß extrem profitiert.
Könnte ich mir auch vorstellen, ja, so. dass der in Schwarz-Weiß noch mal eine andere Wirkung
das, erzielt. Das
gerade mit dem Nebel und ja. so.
Das könnte Nolan sich mal zu so einer Lebensaufgabe machen. Nicht nur 2001 restaurieren, sondern auch so Schwarz-Weiß-Cuts, wie es Miller ja auch mit Mad Max gemacht ja. hat. Furiosa wird ja mutmaßlich auch in so einer Schwarz-Weiß-Fassung noch mal kommen, gehe ich mal von aus. Und das könnte Nolan auch noch mal machen, seine ganzen Filme in Schwarz-Weiß. Weil Dunkirk in Schwarz-Weiß stelle ich mir auch mega vor. Also, ja. also gerade da, weil Insomnia ist ja auch altmodisch, ist das falsche Wort, aber ich glaube, die Leute verstehen, was ich meine, eher altmodisch, wenn Insomnia Dunkirk relativ modern inszeniert ist. Und da finde ich das immer noch faszinierender, das in Schwarz-Weiß zu sehen.
Ja, ja. Also, hast du Ripley gesehen auf Netflix?
Nee, noch nicht, aber ein paar Ausschnitte und diese Schnipsel, die im Netz rumkursieren, richtig Bock drauf.
Ey, also ich habe sie komplett gesehen. Ja. Und die sieht halt wirklich wunderschön.
Ja, Schwarz-Weiß ist völlig underrated nach wie vor. Limbo. Also es ja. gibt viele, jedes Jahr gibt es ein, zwei Schwarz-Weiß-Filme, wo ich so denke, eigentlich will ich alles in Schwarz-Weiß sehen. Und das ist ja halt leider schade, dass es nicht einfach reicht, einen Film auf Schwarz-Weiß umzustellen, sondern, also das halt, weil wie geil das wäre, wenn man quasi so in einfach so einen Umstellbutton irgendwie im VLC-Player oder so hätte, der theoretisch existiert, also kannst du einfach die Farbe rausnehmen, aber es ist halt nicht dasselbe, also nicht mal ansatzweise, das wäre aber geil, wenn da nicht auch so ein riesen Aufwand reinfließen müsste.
Ich sag mal so, eines Tages wird auch das bestimmt von künstlichen Intelligenzen übernommen. Dafür muss James Cameron aber erstmal lernen, wie man diese Technik benutzt, um 4K-Transfers zu erstellen.
Und wir müssen lernen, dass Schwarz-Weiß eigentlich unzählige Graustufen heißen müsste.
Ja, so. Also, liebe Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt und Following bei euch in euren Städten irgendwie gezeigt wird, wie groß oder klein das Kino auch sein mag. Aber gebt dem eine Chance.
Ja.
Gebt dem echt mal eine Chance. Das kann man mal machen. Das ist
ja, und auch aus Komplettierungsgründen. Halt, ihr habt doch eher alle anderen Nolan-Filme gesehen.
Genau, würde ich auch sagen. Also, ich bin auch froh. Ich kenne sie jetzt alle.
Ja.
Ja, aus Komplettierungsgründen ist das schon mal cool. Aber wie gesagt, es ist ein kleiner Film. Es ist ein alter Film. Es ist ein Erstlingswerk. Aber sowas dann noch mal auf der Leinwand zu sehen, ist schon eine schöne Gelegenheit, finde ich.
Absolut.
Ja. Apropos schöne Gelegenheit, wollen wir die Gelegenheit noch nutzen, noch einen kleinen What's in the Box vorzulesen? Oder?
Absolut.
Ja?
Hast du es auf oder ist das wieder dieses, jetzt muss Tino Hahn
performen.
Auch erstmal alles performen?
Ich kann gerne, so. Ich hab's auf.
Ja, okay, dann, ich hab's inzwischen auch auf, aber dann mach du mal.
Okay, dann, nee, mach du.
Okay, dann habe ich gelogen. Nee, es lädt gerade noch, Moment.
Okay,
So, hier.
Oh, Energy hat die Herausforderung angenommen, uns jetzt vielleicht ein bisschen was Leichteres zu präsentieren.
Okay, ja, ich sehe es auch gerade. Warte, ich. Also, hier zwei kurze, knackige Reviews zu einem Film, der zumindest schon mal auf Discord erwähnt wurde. Was beim Genre geschehen, beziehungsweise Podriders Discord immer noch Untiefen bedeuten kann. McFeekfuhr, keine Ahnung, gibt 4 Sterne. Killer Roboter Q Ohio, dieser Film hat alles. Silent Ellie gibt 3,5 Sterne. Die Titelfigur ist bereit, Sexualverbrechen zu begehen, wahllos Kinder zu töten. Sorry, dass ich dachte, nicht wegen Sexualverbrechen an sich, aber weil die Review wieder so absurd ist. Wahllos Kinder zu töten und andere abscheuliche Verbrechen zu begehen, um ein Lasertag-Spiel zu gewinnen.
Oh, warte mal. Um ein Lasertag-Spiel.
Also es gibt auch noch einen Tipp zur Not, aber ich bin bisher noch komplett im Dunkeln.
Sexualverbrechen begehen, wahllos Kinder zu töten und andere absolut abscheuliche Verbrechen zu begehen.
Also ich finde dieses...
Warum habe ich Hobo with a Shotgun im Kopf?
Wahrscheinlich aber Killerroboter.
Stimmt.
Ja, also diese... Ich mutmaße mal, also wenn die Titelfigur, die ja eigentlich die positive Figur sein soll, Sexualverbrechen begeht, ist das ein Film aus den 80er oder 90ern, wo das alles noch als, ist doch nicht so schlimm. Das, aber weiter kann ich es auch noch nicht. Killerroboter, was ist denn Q? Ist das Q von James Bond? Soll es diese Schauspielerin sein? Was ist, Schauspieler, was soll das sein?
Ja, ich habe jetzt
ist auch... Ist Q die Chefin oder diese Figur, die die ganzen Gadgets baut? Ich bin so schlecht in James Bond. Basic Knowledge. Q ist der, nee, M ist der Chef. M ist der Chef.
M ist der Chef und Q ist dieser, das kannst du dir ganz einfach merken, ist der Quartiermeister.
Ah, okay.
Ja, der liefert die Gimmicks und Gadgets. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, das ist vielleicht Desmond Levlin, der da irgendwie mitspielt. Aber in Ohio, Killerroboter, Q.
Ja. Das
Shopping Mall? Nein, oder?
Auch kein Killerroboter, oder?
Ja.
Das ist bestimmt aber auch eine US-Review, die er genommen hat. Also, dass eine deutsche Review denken würde, dass Ohio ansatzweise irgendein Tipp für irgendwas ist.
Komm, lies doch mal den Tipp vor.
Ich lese den Tipp vor. Als hätte man The Terminator mit Short Circuit gekreuzt und noch ein paar Nacktszenen drangeklatscht, um statt PG-13 ein R-Rating zu kriegen. Okay, das hilft mir nicht.
Also, Nummer 5 lebt und Terminator. Was war denn, was haben wir denn da für Killerroboter? Frankenhooker? Nein.
Würde man wahrscheinlich nicht als Roboter. Auch sowas wie Dings ist wahrscheinlich, nee, das sind Aliens, gell, bei The Hidden.
Das sind Aliens, ja. Paco, die Kampfmaschine? Nein.
Also ich mutmaße mal,
in Ohio.
Beziehungsweise ich hoffe stark, dass ich den Film überhaupt nicht kenne, beziehungsweise noch nie davon gehört habe.
Ja, und ich ärgere mich, wenn ich ihn gesehen habe. Aber wir lösen auf, oder? Ich komme nicht drauf.
Warte, ich klicke mal auf die Lösung. Sagt mir nix. Ich guck mal, ob du es geguckt hast.
Jetzt machst du es aber spannend.
Also, ich folge 3 Leuten, die den Film geguckt haben. Eine Person hat 3 Sterne gegeben, eine Person will ihn gucken, die eine Person hat ihn gesehen, die eine nichts gegeben. Es ist Evolver aus 1995 mit William H. Macy als Stimme von Evolver. Okay. Das Cover sieht aber legendär schlecht aus, nicht gut ab.
Also Energy, du holst da aber auch immer wieder Dinge raus.
Hut ab. Die Filmografie von Mark Rossman sieht richtig stark aus. Was ist da los? The House of Sorority Row hat er gemacht.
Oh mein Gott. Ja, den kenne ich.
Den kenne ich auch als einzigen. Aber der Rest, alles sieht alles aus wie so, ja, wie die allerschlimmsten Rom-Coms. The Invader? Da hast du auch das Plakat. Okay, die Plakate zu seinen Filmen sehen alle furchtbar aus. Das macht schon wieder faszinierend. Aber ja, also da hast du wieder, naja, was soll man von jemandem erwarten, der Daniel heißt?
Natürlich nur Qualitätsware.
Das stimmt.
Und so, also aus, ich habe gesehen,
abstrusesten Schublade.
Ja, ich habe gesehen, er hat, also, oder? Ja, da sind noch eine ganze Menge mehr. Wir können noch mal wieder nach oben scrollen. Da sind noch ein paar.
Ja, mach Sachen. Du noch mal eins.
Ich soll noch mal eins machen?
Ja.
Okay. Ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt, oder?
Das kann ich noch nicht wissen.
Oder haben wir das schon vorgelesen? Niemand hat mich gewarnt, dass dieser Film scheiße ist, also bin ich hier, um sie zu warnen. Er ist scheiße. Das schrieb Lulu Luivik.
Also wenn wir es schon hatten, merkt man auch mal, wie kaputt unsere Köpfe inzwischen sind. Aber können wir eigentlich noch nicht gehabt haben. Sie bezieht sich zur 142. Folge. If I took a drink every time Mark Ruffalo said boss, I would be dead. Mark Ruffalo halt auch eine der Personen, die man natürlich kennt, aber wo ich jetzt auch keinen Film nennen könnte.
Nee?
Weiß nicht, nenn mal einen. Dann sage ich dir, ob ich ihn auch hätte nennen können. Aber ich habe ja irgendwann aufgehört, Schauspielernamen mir zu merken, beziehungsweise, weil ich halt immer so finde, also mein Ding ist ja immer, wenn ich nicht weiß, wie die Hauptdarsteller aus Parasite heißen, warum soll ich dann wissen, wer Mark Ruffalo ist? Also wenn ich nicht mal weiß, wie die Leute heißen aus einem Film, den ich super finde. Alle Hauptdarsteller.
Wie fandst du Spotlight?
Auch gut, aber da spielt ja Michael Keaton mit. Also wie viele Namen soll ich mir aus so einem Film merken dann?
Avengers?
Finde ich nicht so gut, aber da weiß ich auch Robert Downey Jr. Ich merke mir mal einen Namen pro Film.
Okay. Du hast keine Ahnung, welcher Film gemeint ist, ne?
Nee, du?
Ja. Aber ich, also.
Ja, das klingt irgendwie Film so, also, aber das. Ah, warte, aber ich kann es ja vielleicht über den Bezug zur Folge. War Musketeers Boss? Er ist scheiße. Ah, okay, die Review ist portugiesisch. Hilft das was? Gib du mir mal einen kleinen Tipp.
Spielt auf einer Insel. Und es gibt einen Streaming-Dienst, über den haben wir heute gesprochen, der klingt so ähnlich.
Ja, aber also wahrscheinlich ist es Shutter Island, aber warum soll ich wissen, dass er Mark Ruffalo mitspielt? Da habe ich mir sogar zwei Schauspieler gemerkt aus dem Film.
Und zwar welchen?
Leonardo DiCaprio? Nee, doch nur einen.
Ja, und der Kollege, mit dem Leonardo DiCaprio auf die Insel reist, ist...
Ach, das ist Mark Ruffalo. Ah, okay.
Und der nennt ihn halt wirklich schon, ja, ein paar Mal Boss. Okay. Also oft Boss. Ja, cool. Okay. Danke an sowohl Energy oder Daniel als auch an Emma with Bell, die wie immer fleißig
ja, hier vielen, bei uns vielen Dank.
Reviews posten, die wir erraten müssen. Finde ich gut.
Ja.
Macht das gerne weiterhin. Bei uns im Discord findet ihr unseren eigenen kleinen Ablegerkanal und dort so ein Unterthread. Da könnt ihr gerne diese Reviews reinposten mit einem Spoiler-Tag, damit man halt nicht sieht, welche Auflösung. Also beziehungsweise welcher Film es wirklich ist, damit wir auch noch schön raten können. Und ansonsten, wenn ihr schon dabei seid, online irgendwie euch rumzutreiben, dann wäre es toll, wenn ihr uns auf den diversen Plattformen folgt, auf denen wir vertreten sind und uns gerne mal hier und da ein Like gibt, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes. Ja, und ansonsten hoffen wir, dass ihr entweder unserer Meinung seid, was Late Night with the Devil angeht, oder vielleicht auch nicht. Ja, und dann vielleicht ja doch entweder die ein oder andere Freude oder die ein oder andere gute Zeit mit entweder Perpetrator oder halt Following findet. Kann man ja nie wissen. Ne? Ist ja nur unsere Meinung, die hier, sag ich mal, breitgetreten wird. Aber das muss ja nicht immer für alle sprechen.
Leider nein. Oder leider ja.
Gut, so. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir bemühen uns jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger am Start zu sein. Ich glaube, André haben wir jetzt langsam auch ein bisschen weich geklopft. Der ist auch, glaube ich, in nächster Zeit noch mal öfter mit dabei.
Ja, er ist wieder back.
Ja.
Zumindest partiell.
Partiell, ja. Partiell. Also wie gesagt, ich glaube, es könnte sich ein bisschen häufen, ja, dass er wieder kommt. Und ansonsten habt eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.